Ja, es freut mich, euch wieder zu sehen, mit euch hier Gemeinschaft zu erfahren. Mich persönlich bewegt eine ganz starke Frage seit einiger Zeit, nicht nur seit voriger Woche, in der ich ein bestimmtes Buch lese, auf das ich gleich nochmal zurückkomme. Die Frage, stimmt das mit Gott überhaupt? So, und jetzt lese ich erstmal den Text. Johannes 15, von Vers 1 bis Vers 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ihr Lieben, die Frage greife ich nochmal auf. Ist das mit Gott wirklich wahr? Oder vielleicht eine fromme Tradition oder noch schlimmer, eine Illusion? Viele junge Christen, jedenfalls die Generation hinter mir, die nachkommt, beschäftigt sich mit dieser Frage. Ist das, was unsere Eltern uns überliefert haben, ist die Kirchengeschichte mit Katholizismus, Reformation, Pietismus, Freikirchen, charismatische Bewegung, ist das nicht alles irgendwo eine gewisse religiöse Einbildung, die sich Menschen erlauben, um irgendwo von etwas erfüllt zu sein, was sie bewegt und für das es sich lohnt, sein Leben hinzugeben? Viele junge Christen steigen heute aus. Bei den Evangelikalen, bei den Charismatikern, bei den Freikirchen, nicht nur im Katholizismus, wo Tausende, zigtausende die Kirchen verlassen, sondern auch in den sogenannten gläubigen Gemeinden gibt es tiefgehende Krisen der Gottesbeziehung mit der Frage, ist das überhaupt wahr? Das hat einen zeitgeschichtlichen Hintergrund, nämlich, dass die sogenannte postmoderne Wahrheit prinzipiell in Frage stellt. Es gibt scheinbar nicht mehr die absolute Wahrheit. Wahrheit ist das, was ich denke, was ich glaube, was ich für richtig halte, also individualisiert. Es gibt keine Objektivität mehr und darum auch keinen objektiven Gott, keinen Schöpfer, der alles gemacht hat, sondern alles ist mehr oder weniger eine subjektive Denkweise und Frömmigkeit, die sich über die Jahrhunderte einfach so entwickelt hat und die man heute mit Recht, so sagt man, in Frage stellen muss. Das ist eine ganz tiefgehende, ihr Lieben, eine sehr herausfordernde Frage. Und ich glaube, es gibt niemanden heute Morgen auch unter uns, der noch nie Zweifel an Gott hatte. Oder gibt es jemanden, der noch nie Gott und die Frage nach Jesus und dem Heiligen Geist und der Gemeinde und der Bibel in irgendeiner Form bezweifelt hätte? Nein, ich meine das jetzt einfach auch einfach mal generell. Ja, als okay. Das ist eine wichtige Aussage, ein Bekenntnis von dir, dass du das noch nie hattest. Aber ich sage es einfach mal so, weil das heute der Grundstrom in der Gesellschaft ist. Darum sieht es auch sehr verwahrlost in unseren westlichen Welten, in Amerika, wie in Europa aus, weil man spürt das richtig atmosphärisch, dem Menschen fehlt der Grund, auf dem man steht. Die Wahrheit, an die man glaubt. Das Ziel, auf das man zugeht. Die Geborgenheit, die einen trägt. Das alles ist gesellschaftlich gesehen, atmosphärisch weg. Es ist weg und greift tief in die Gemeinden hinein, sodass auch dort eine Entwurzelung des Glaubens stattfindet. Die Bibel spricht davon ganz eindeutig. Sie sagt, am Ende der Tage gibt es den großen Abfall. Da werden Abfall existiert ja nur, wenn man von etwas abfällt. Also wenn man die innere Beziehung zu einer Überzeugung aufgibt. Und genau das erleben wir heute, zumindest in der westlichen Sphäre, in einem ganz erheblichen Umfang, dass zigtausende Kirchen und Gemeinden verlassen. Dass ich das erwähne, hängt damit zusammen, dass ich euch gern heute Morgen den Glauben stärken würde. Nicht um den Zweifel noch zu vertiefen, sondern euch den Grund zu nennen, warum das eine Torheit unserer Tage ist, die alle Wahrheit übersteigt, die vernünftig ist. Siebenmal wird im Johannesevangelium ein Ich-Bin-Wort dargelegt. Jesus selbst spricht es. Und zwar in einer so absoluten Weise, dass ich euch das einfach mal vormachen will. Auch hier der erste Satz, ich bin. In Wahrheit steht da, ich bin. Was ist das für eine Redeweise? Niemand würde das so sagen. Niemand könnte das auch so sagen. Was soll das auch, wenn man sein Ich verdoppelt? Aber diese Sprechweise, diese Aussage, die Jesus hier macht, bedeutet, mal auf ganz einfaches Deutsch übersetzt, ich allein bin. Ich allein bin der Grund der Schöpfung. Ich allein bin die Basis des Lebens. Ich allein bin die Quelle aller Wahrheit. Siebenmal, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin die Tür, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und schließlich ich bin allein der Weinstock. Allein diese Redeweise bezeugt, dass Jesus eine Ausnahmesituation in dieser Welt ist. Kein Mensch kann das so sagen. Niemand hat die Autorität, geschweige die Qualität, sich derart zu überheben. Aber Jesus ist, wie die Bibel bezeugt, der sündlose Sohn Gottes, was auch heute weithin in Frage gestellt wird. Er ist ein gutes Vorbild, wird gesagt. Wenn er sagt, ich bin, dann erhebt er sich nicht in Arroganz, nicht in Hochmut, sondern in Wahrheit zu dem, der er ist und der sich vorstellt als die Repräsentanz Gottes mitten in dieser Welt. Er ist der, an dem sich alles orientiert und der am Ende in Herrlichkeit, in Kraft und Herrlichkeit in dieser Welt erscheinen und auftreten wird und diesen alten Äon beseitigen wird, der uns bis heute quält. Nun sagt er, ich bin der Weinstock. Ein Bild, das damals sofort jeder Mensch verstanden hat, der vor allem im Mittelmeerraum gelebt hat. Dazu gehört ja auch Israel. Also die Weinstöcke gab es überall und es war ein Sinnbild, ein sehr bekanntes, weitläufiges Sinnbild, aber insbesondere für Jesus, der darin das Abbild seiner Person sieht. Er sagt, ich bin der Weinstock. Das heißt, auch in der Verbindung mit der Schöpfungs- und Sündenfallgeschichte, ich bin der Baum des Lebens. Ich bin die Wurzel aller wahren, echten Existenz. Man kann das Wort wahrer Weinstock auch so übersetzen, ich bin der echte Weinstock. Es kommt also darauf an, um Gott zu erfahren als eine lebendige Wirklichkeit und nicht im Zweifel unterzugehen. Es kommt darauf an, woran ich hänge, auch als Christ. Woran hängt mein Herz? Bin ich eine lebendige Rebe am Weinstock? Eine lebendige Rebe? Voller süßer Früchte? Oder hänge ich vielleicht an meiner Tradition? Hänge ich vielleicht an der Gemeinde? Hänge ich an meiner Familie? Hänge ich an Geld und Gut? Hänge ich an einer bestimmten Ideologie? Hänge ich an einer bestimmten Partei, AfD, die Grünen oder wer immer auch? Woran hänge ich? Das hat unmittelbare Auswirkungen auf mein persönliches Befinden, meine Selbsteinschätzung, meinen Selbstwert, meine Hoffnung und meine gesamte existenzielle Ausrichtung. Woran hänge ich? Das will Jesus hier klären. Er sagt, ich bin der echte Weinstock. Wenn du daran hängst, ist Gott dir keine Frage mehr. Denn ich bin das Sein schlechthin. Aus mir fließt alles, was du brauchst. In mir findest du alles, was du liebst, was du magst, was dich aufbaut und was dich zutiefst erfüllt und befriedigt. Also, Jesus selbst ist die lebendige Mitte eines Christen. Die lebendige Mitte, dargestellt am Weinstock. Ich bin der Weinstock. Und wer daran hängt, das heißt, wer damit organisch verbunden ist, das ist auch das Wesen des Bildes. Wir reden heute von weltweiten Organisationen. Auch die Digitalisierung ist eine hohe, qualifizierte Organisation mit einer unglaublichen Technik versehen, die die ganze Welt rein äußerlich verändern wird. Und wir sind mitten in diesem Prozess. Aber hier spricht Jesus nicht von etwas Organisatorischem, Machbarem. Er spricht von einem Organismus. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Genau das meint Glaube, nämlich dass ich organisch mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus verbunden bin und daraus alle meine Kraft, alle meine Hoffnung, alle meine Sehnsüchte erfüllt sehe und ein neues Leben, wie die Bibel sagt, empfange. Das einfach mal vorweg. Und nun ergänzt Jesus und sagt, und mein Vater ist der Weingärtner. Wer zum Beispiel Namen liebt, mag das vielleicht interessant erscheinen. Der Georgos, der Georg. Gott ist der Georg. Der Georgos, der Weingärtner. Das ist der Hintergrund dieses Namens. Der Weingärtner. Der Weingärtner, was tut der? Was tut Gott? Gott greift in das Leben des Weinstocks beziehungsweise in das Leben der Reben ein. Er versorgt sie, er begießt sie, er schaut sie kritisch an, ob ein gutes Wachstum existiert, ob sie welk oder satt, saftig sind. Das alles beschaut Gott. Also Gott sieht uns als Weinstöcke, beziehungsweise Jesus als Weinstock und wir als Reben. Und er schaut sich jede Rebe an, wie sie wächst, wie sie gedeiht, wie sie sich darstellt, welche Früchte sie bringt. Ja. Eigentlich ein wunderbares Bild. Wir haben ja in diesen Tagen wieder jede Weintrauben, die wir essen dürfen. Und wir merken, der Weinstock ist dazu da und die Reben sind dazu gegeben, dass eine schmackhafte, einzigartige Frucht entsteht, die alle Menschen erfreut. Und daraus entsteht sogar der Wein. Das ist ein Bild für Freude und für Fest und für das Schöne im Leben. Das alles bietet der Ich bin, der Weinstock. So, und jetzt geht's in die Vollen. Der zweite Vers bestätigt das: Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird, nämlich der Georgos, der Winzer, mit einem scharfen Messer wegschneiden. So wie das der Winzer heute in den Weinbergen auch tut. Ja? Die wilden Triebe zum Beispiel. Oder wenn Rebenteile welk sind. Oder wenn in bestimmten Reben überhaupt keine Wachstumstriebe sind, wenn da keine Fruchtansätze zu erkennen sind und bei aller Pflege nichts wächst, dann kommt Gott und schneidet diese Rebe weg. Ihr Lieben, das gehört zur Wahrheit des Evangeliums. Das ist eine enorme Herausforderung an uns heute Morgen, an jeden Einzelnen von uns. Es gibt ja eine christliche Bewegung, die sagt, wer einmal gläubig ist, kann nie wieder Gott verlieren. Wer einmal wiedergeboren ist, kann niemals Gott wieder verlassen. Er ist sozusagen sicher im Glauben. Das stimmt nicht. Jeder von uns kann auch verloren gehen, obwohl er einmal bekehrt wurde, obwohl er wiedergeboren ist. Wir können ein Leben führen, das der Rebe total widerspricht, nämlich als dürres Laub, wo kein Leben mehr erkennbar ist. Eine jede Rebe an mir, das ist sozusagen mal eine Generalaussage über unser Christsein überhaupt. Eine jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, abschneiden. Das soll uns bewusst schockieren. Ja, das soll jede Oberflächlichkeit heute Morgen von uns nehmen, die wir manchmal als Christen auch an den Tag legen. Einfach der Herr hat Gnade, ich bin geliebt und alles ist gut. Nein, das ist nicht das Evangelium. Auf keinen Fall. Das Evangelium ist eine tiefe, ernsthafte Auslieferung an den lebendigen Gott. Eine jede Rede an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und die Alternative dazu, auf die kommt es ja jetzt an. Die Alternative lautet, und eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Das macht ja die Rudi auf dem Balkon, zum Beispiel bei den Blumen, da werden auch das Gefaulte, das Welke, wird alles weggenommen. Und auch die unnötigen Triebe, die nichts bewirken, werden weggenommen, damit die wahre Frucht, die Blüte oder die Frucht, je nachdem, zur wahren Geltung kommt. Ja. Genau dieses Bild überträgt Jesus auch auf unsere Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gott reinigt uns. Dieses Wort reinigen oder auch wegschneiden muss nicht bedeuten, dass unser ganzes Leben weggeschnitten wird, sondern bestimmte Teile unseres Lebens erschüttert werden. Gott schneidet sie weg, damit das ewige Leben in uns nicht verloren geht. Also Gott kann auch Teile unseres Lebens wegschneiden durch Schicksalsschläge, durch einen Unfall, durch eine Krebserkrankung oder durch Konflikte in der Ehe oder in der Familie. Wir werden so erschüttert im Innersten, dass wir gar nicht mehr so weiterleben können wie bisher. Wir müssen unsere Gottesfrage ganz neu auf den Tisch legen und fragen, Herr, was bedeutet das jetzt in diesem Augenblick für meine Beziehung zu dir und für das ewige Leben? Darum eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen. Wir haben ein schönes Wort inzwischen für solche Erfahrungen. Wir nennen das Frust. Frust ist etwas, wenn mir eine Lust verweigert wird. Wenn mir eine Freude nicht gewährt wird. Wenn etwas nicht gelingt, das ist Frust. Und genau das baut Jesus hier in das Evangelium ein. Wir müssen frustfähig werden im Blick auf die Welt. Nicht alles, was die Welt bietet, ist gut. Nicht alles ist bekömmlich. Nicht alles baut uns auf. Und vieles zieht uns weg und reißt uns weg vom Weinstock, in dem wir ja das ganze Leben und das ganze Glück und die Zukunft haben. Er wird uns reinigen. Das geschieht auch zum Beispiel durch Erkenntnis, wenn ich die Bibel lese. Das geschieht zum Beispiel auch durch die Verkündigung heute Morgen. Er reinigt uns durch sein Wort. Er geht uns sozusagen an die Haut und unter die Haut und er zeigt uns, dass es so mit meiner Denkweise und mit meiner Handlungsweise oder mit meinen Gefühlen nicht weitergehen kann. Er stellt also Teile meines Lebens buchstäblich in Frage. Und das ist das Wort Gottes überhaupt. Das Wort Gottes steht im Gegensatz zum Wort der Welt. Und darum nehmen viele junge Christen heute wieder Zuflucht zur Welt, weil das so harmonisch ist, so schön und so emotional und so erotisch und alles so wunderbar. Und wir können überall kommunizieren. Das fühlt sich an wie eine halbparadiesische Welt, in der wir gerade hier im Westen leben. Und Jesus sagt, bereite dich darauf vor, die Welt als Frust zu erleben. Ich schneide das ab. Jakobus sagt es einfach mal so, mit diesen Worten, wer der Welt Freund sein will, ist Gottes Feind. Das ist auch so ein Hammer. Wer der Welt Freund sein will, ist Gottes Feind. Wir können nicht die Denkweise der Welt oder die Angebote der Welt für uns einfach so konsumieren und sagen, ich bin ein guter Christ. Es bedeutet, kraftvolle Entscheidungen zu treffen und zu sagen, das geht nicht mehr, das entspricht nicht dem Weinstock, nicht der Süßigkeit und dem Leben und der Freude, die Gott mir schenken will. Dann geht Jesus weiter und er fängt seine Jünger, er spürt richtig, wie sie anfangen zu kriseln. Also wenn das alles so schwer ist mit dem Glauben und so schwierig und ich mir keine Lebensfreude mehr erlauben darf, so denken sie ganz gewiss auch damals, fängt sie Jesus darin auf und er sagt, hört mal, ihr seid doch schon rein. Ihr seid schon rein. Um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ich sterbe für euch, ich stehe auf für euch, ich habe das Leben für euch, ich habe euch berufen als meine Jünger, ihr gehört zu mir. Ich bin der Initiator des neuen Lebens und ich garantiere das Leben, das geistliche Leben in euch, dass es reift und wächst. Also, man sieht richtig, wie Jesus die Hände ausbreitet und sagt, hört mal, ich habe alles für euch bereit. Darauf kommt es an, dass ihr diesem Wort meiner Zusage glaubt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das steht auch grammatisch in einer eigentümlichen Form, nämlich in einem Perfekt. Ich habe es absolut zu euch geredet, das steht fest. Also insofern dürfen wir sagen, von Jesus Sicht, von Gottes Sicht her, werden wir nie abfallen. Gott hält immer zu uns. Seine Liebe ist untrüglich und seine Treue zu uns unzerbrechlich. Er steht immer und ewig zu jedem von uns. Das ist Gottes Perspektive. Das will das Wort sagen. Ihr seid schon rein. Jesus hat am Kreuz alles vollbracht, die Sünde vergeben, uns mit Gott versöhnt. Das ist ein feststehendes Faktum des ewigen Gottes und daran gibt es keinen Zweifel. So, jetzt geht's in der Dramatik weiter. Jesus könnte ja hier einen Punkt machen. Und das machen heute viele Christen. Sie machen einen Punkt, ist doch alles okay, alles in Ordnung. Mehr will ich doch gar nicht, als dass ich in den Himmel komme. So, aber jetzt geht es erst los. Nämlich, Jesus sagt im nächsten Vers, bleibt in mir. Das ist ein Imperativ, eine Aufforderung. Bleibt in mir, in dem, was ich euch geschenkt habe, in dem, wer und was ich für euch bin. Bleibt dabei, in allen Widerständen des Lebens, in allen Erfahrungen und Brüchen, die ihr erleben könnt. Bleibt dabei. Auch hier wieder eine grammatische Zuspitzung. Das Wort bleiben ist so formuliert, dass man darin erkennen kann, im Grundtext, es bedarf einer willentlichen, klaren Entscheidung. Also nicht so, ja, mal sehen, wie ich da irgendwo auch hinterherkomme im Glauben, irgendwie wird das schon gelingen. Nein, es bedarf einer klaren, eindeutigen, einer zügigen, hundertprozentigen Hingabeentscheidung. Das sagt das Wort. Bleibt in mir und ich in euch, mit dieser Zuspitzung, die ich gerade genannt habe. Bleibt in mir und ich in euch. Ihr Lieben, das ist das geistliche Leben. Das ist der Pulsschlag Gottes jetzt schon in uns. Dass wir die Angebote der Welt, das, was heute so auch auf dem Gebiet der Unmoral geliefert wird, bis hin zur Pornografie, bis hin zur Gewalt, bis hin zu Hassattacken, bis hin zur Niedertracht und was alles auch in den Medien und auch in den Zeitungen und auch untereinander läuft. Wir kriegen das ja jeden Tag mit, wer ein bisschen ein Ohr und ein Gespür für unsere Zeit hat. Das alles steht unter einem großen Nein. Das ist nicht unser Leben. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was unsere Botschaft ist, die wir von Jesus empfangen haben. Also, bleibt in mir. Diese Entscheidung kann jeder jetzt in diesen Augenblicken innerlich treffen. Herr, du bist das Größte, Schönste und Liebste in meinem Leben. Und dabei bleibe ich. In dir bleibe ich. Komme, was da will. Und wie Luther einmal gesagt hat, und wenn die Welt voll Teufel wäre, es soll ihm nicht gelingen. Wir bleiben bei dir und deinem Wort. Wollen wir das? Sind wir dazu bereit? In dieser Entschlossenheit? In dieser Hingabe? Auch beim Fernsehprogramm, das wir vielleicht heute Nachmittag oder Abend irgendwann wo sehen? Sind wir bereit, die Programme unter diesem Gesichtspunkt zu sortieren? Es geht nicht um Fernsehverbot. Es geht um die Frage, was sehe ich? Was lasse ich rein? Was bestimmt mich? Woran hänge ich? Ja, wieder das Wort. Woran hänge ich? Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Da haben wir es. Aus uns selbst. Ihr Lieben, die Welt ist voller Begeisterung über Leistung und Erfolg. Und dem ist auch nichts zu widersprechen. Man kann nur staunen, was die Menschen zustande bringen in dieser modernen bzw. postmodernen Welt. Was für eine Technik. Wer versteht, dass ein E-Mail in 2 Sekunden beim anderen ist, zwischendrin war es aber in Amerika. Ja, die Daten laufen über Amerika, wieder zurück in Europa, nur das alles in 2 Sekunden. Ich verstehe das nicht, wie das geht. Ja? Es gibt vielleicht Fachleute unter uns, die können mir das erklären. Aber ich meine, die Komplexheit, die Kompliziertheit und die Geschwindigkeit, mit der heute Dinge ablaufen, ist ungeheuerlich. Und der Mensch hat das erfunden. Eigentlich ein Beweis dafür, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Ja, ein wenig niedriger als Gott geschaffen. Ein wenig niedriger. Unglaubliche Dinge kann er in die Welt bringen, damit sie funktioniert. Aber Jesus sagt, Leute, das ist alles vergehende Welt. Das ist alles äußerlich. Das hat alles nichts mit der kommenden Welt zu tun. Das ist alles eine Befähigung des Menschen für seine irdische, aber doch vergängliche Existenz. Frucht. Was ist Frucht? Jetzt ist die Frage dran. Was ist Frucht? Paulus listet das einfach mal auf. Er greift genau auf diese Ansage zurück. Die Frucht des Geistes, sagt er in Galater 5, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist eine völlig andere Kategorie als Digitalisierung. In der Digitalisierung, ihr Lieben, da geht es hoch her. Die Sünde ist auf allen Ebenen im Vormarsch. Das Böse erobert alles, auch die Wissenschaft. Und darum wird unser Blick heute in eine ganz andere Dimension gelenkt, in den Bereich der Liebe. Ihr Lieben, wer möchte keine Liebe erfahren? Eine völlige Annahme, nicht nur eine Respektierung, sondern eine Geborgenheit, die ihn trägt und erfüllt und er spürt, ich bin voll und ganz in einer Realität, die mich annimmt und die mich birgt und die mich liebt. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Wir bringen also in Wahrheit, auch in unseren Ehen und Familien, nicht die Qualität der Liebe hervor, die wir alle brauchen. Niemand ist dazu in der Lage, aufgrund des Sündenfalls schon nicht. Unsere Liebe hat sich sozusagen, wie Luther einmal in einem berühmten Wort gesagt hat, sie ist zurückgewandt. Ich will das Gute, das Liebe, ich will das Wertvolle und indem ich das will, suche ich mich selbst. Ja? Es ist zurückgewandt, es kehrt zu mir zurück. Ich will eigentlich selber geliebt werden. Also die Liebe hat sich verwandelt in Egozentrik. Und das ist das Grundproblem dieser Welt. In eine Ich-Süchtigkeit oder Ich-Haftigkeit. Also aus uns selbst kommt diese Frucht nicht, die wir eigentlich alle lieben, schätzen, nach der wir uns alle miteinander sehnen, dass es ein paradiesisch ist. Ne? Das ist doch genau das, was wir wollen. Und das ist auch die Erinnerung an das Paradies, die in allen Menschen drin ist. Keine Frucht aus sich selbst. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das ist der entscheidende Punkt, über den wir selbst Rechenschaft ablegen müssen oder wo uns eine gewisse Verfügungsgewalt gegeben ist. Ich kann entscheiden, ob ich in Jesus bin oder nicht. Das ist der Schlüssel für mein Leben. Gott hat alles getan zu unserem Heil, aber ich entscheide, ob das Heil in meinem Leben wirkt oder nicht, ob es ankommt oder nicht, ob ich mich ihm ergebe und öffne oder ob ich mich ihm verschließe. Ich bin der Weinstock, der nächste Vers, Vers 5. Ich bin der Weinstock, noch einmal, ihr seid die Reben. Das heißt, die Reben sind völlig abhängig vom Weinstock. Ja, sie können nicht grünen, sie können nicht blühen, sie haben keine Fruchteinsätze, sie bringen keine süßen Weintrauben ohne Weinstock. Ohne Weinstock geht buchstäblich nichts. Ja, das will hier Jesus uns vor Augen führen heute Morgen, dass wir ohne die organische, tägliche, sekündliche Verbindung mit ihm überhaupt nicht leben können. Und darum, wenn das eintritt, wenn diese organische, liebevolle Beziehung zu Jesus nicht mehr da ist, dann ist es völlig klar, das habe ich selbst über viele Jahre auch erlebt, dass einem Gott fragwürdig wird. Du erlebst ihn ja nicht. Da ist ja kein Gespür mehr. Da ist keine Sehnsucht mehr. Da ist keine Kompatibilität, wie man das heute nennt. Da ist nichts, was irgendwo sich damit verbindet, weil ich auf einem ganz anderen Kurs, auf einer ganz anderen Ebene bin, mein Leben völlig anders gestalte, als Gott es will. Und darum ist es so wichtig. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, das ist die Zusage, die jetzt Jesus macht, der bringt viel Frucht. Ein starkes Wort, sogar ein Superlativ. Der bringt viel Frucht. Das heißt, an dem kann das Göttliche erkannt werden. In der Art, wie er lebt, in der Art, wie er denkt, in der Art, wie er fühlt, in der Art, was er will. Ja, wir werden sozusagen von innen heraus verwandelt, dadurch, dass wir in ihm und er in uns ist. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir haben es bereits erwähnt, wie das gemeint ist, wie man das verstehen darf. Gemeint ist natürlich nicht, dass wir getrennt von Gott, also Atheisten, Agnostiker und so weiter, dass die nichts tun können. Ja, die vollbringen total beeindruckende Dinge in dieser Welt, bauen Brücken, bauen Städte. Seht euch mal China an, eine Regierung, die total gottlos, bewusst gottlos ist. Was die aus China machen, das ist gewaltig. Gewaltige Häuser, Städte und Mobilität in einer vorbildlichen Weise. Das alles geschieht in einem atheistischen Land, wo die Christen verfolgt werden. Also, man kann ohne Gott eine Menge tun. Aber das ist nicht gemeint. Ja. Das ist nicht gemeint. Und wir sollten uns davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Ohne mich könnt ihr das Wesentliche nicht tun, das Eigentliche nicht tun. Seid ihr liebeunfähig. Ohne mich habt ihr keine wahre Freude. Ohne mich könnt ihr gar nicht sensibel miteinander umgehen, denn jeder denkt an sich. Ohne mich ist das alles unmöglich, das zu leben, was der Weinstock euch schenkt. Frische, lebendige, schmackhafte Weintrauben als Bild für das wahre Leben. Und Jesus deutet hier noch einmal in aller Schärfe die Konsequenz an. Und ich darf die nicht umgehen als einer, den Gott verpflichtet hat, sein Wort weiterzugeben. Ich darf das nicht unterschlagen. Es gibt ja auch die Möglichkeit oder die Methode heute, dass man sich nur das Angenehme aus der Bibel rausholt. Ja? Das, was einem schmeckt, das nimmt man. Was einem nicht schmeckt, kommt in den Müll. Ja? Zumindest in den historischen Müll. Da steht nun im weiteren Vers 6, wer nicht in mir bleibt. Wir haben das schon angedeutet. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen. Es gibt keine sakramentale Rettung. Ich kann nie sagen, ich bin doch getauft. Ich gehöre doch zur Gemeinde. Manche sagen, ich bin sogar geistgetauft. Es gibt keine sakramentale Rettung unseres Lebens vor Gott, außer der, dass ich eine lebendige Rebe am Weinstock bin. Dass ich organisch, voller Vertrauen und Liebe mit Jesus verbunden bin. Es gibt keine Alternative dazu. Wir können uns einmal an Gottes Richterstuhl nicht entschuldigen mit irgendeiner Zugehörigkeit auf dieser Welt. Wir können uns nur beglaubigen lassen, Herr, du bist meine Rettung. Du hast mich begnadet. Du hast mich geliebt bis in den Tod. An dir hänge ich. An dir hänge ich. Und an dir bleibe ich. Also wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe. Und verdorrt. Das ist eigentlich gärtnerisch ein ganz normaler Vorgang. Ja, wir alle kennen das doch aus der Gartenarbeit, dass wir dann die Sachen, die nicht mehr leben, zusammenrechen, auf einen Haufen bringen und verbrennen. Das ist das Bild, das Jesus hier übernimmt und sagt, das Gericht kommt. Auch wir Christen werden eines Tages vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen und der Herr wird prüfen, was wir aus unserem geistlichen Leben gemacht haben. Ob Frucht da ist. Er prüft die Frucht. Welche Frucht hat dein Leben, hat dein Glauben gebracht? In deiner Ehe, in deiner Familie, zu deinen Kindern hin, zu deinen Kollegen. Und die Art und Weise, wie du überhaupt gelebt und die Akzente gesetzt hast. Und man wirft sie ins Feuer und sie müssen verbrennen. Das ist eine natürliche Beschreibung des Gerichtes Gottes. Ja, es gibt also auch ein bitteres Ende für die, die nicht in Jesus bleiben. Jesus kennt hier keinen Kompromiss. Das Heil von Gottes Seite her ist hundertprozentig geklärt. Aber ob wir in dem Heil bleiben, an ihm bleiben, in ihm leben, ist immer wieder einer Kontrolle nötig. Bin ich noch auf dem Weg? Oder habe ich unbewusst, bewusst schon andere Versionen übernommen? Wir kommen zum Schluss. Wenn ihr in mir bleibt, ist die Frage ja auch zu stellen, ja, wie bleibe ich denn an ihm? Und wie bleibt er denn in mir? Gibt es da irgendwo eine Methode? Es gibt ja manchmal das 10-Punkte-Programm, kann man ja in vielen Büchern lesen, 10 Punkte für ein christlich erfolgreiches Leben oder so. Nein, es gibt keine 10 Punkte. Ja, es gibt auch keine 3 Punkte. Ja, es gibt nur einen Punkt. Bleiben wir an ihm. Und das meint er hier. Wenn ihr in mir bleibt. Und dann interpretiert er, wie das geschehen, praktisch geschehen kann. Und meine Worte in euch bleiben. Also nicht nur gelesen werden, sondern eindringen in euer Herz, in euer Denken, in eure ganze Existenz. Wenn dieses mein Wort euch gestaltet und formt und leitet, dann wird das Heil, das ich euch versprochen habe, eine total volle Frucht bringen. Ihr werdet erleben, was Jesus einmal sagt: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du warst über wenigem getreu, ich will dich über viel setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Das ist die Einladung in der Vollendung dann, wenn wir bei Jesus ankommen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das ist es. Schaut mal, wenn wir diese Worte so besprechen und geistig verstoffwechseln und sie in uns einlassen, das ist die Nahrung. Oder das ist der Saft im Weinstock. Das Wort ist sozusagen das lebendige Wasser, das wir dringend brauchen wie das tägliche Brot. Für viele natürliche Dinge sind das ja gar keine Fragen. Wir müssen jeden Tag essen. Manchmal essen wir jahrelang dasselbe, nämlich Brot zum Beispiel. Ja. Und niemand sagt, ja, ich bin es endlich leid, ich will kein Brot mehr, nur noch Nudeln oder so. Ne? Also wir brauchen bestimmte Nährstoffe, damit wir am Leben bleiben, damit wir arbeiten können und stabil sind, damit wir dem Leben gewachsen sind. Und so können wir ohne das Wort Gottes nicht ein Jesus bleiben. Deswegen ist es eine große Torheit, die auch in unseren Tagen läuft, dass Christen und Theologen auftreten, die sagen, wir glauben an Jesus und nicht an die Bibel. Ja, was ist denn das? Ja. Wir glauben an Jesus, aber nicht an die Bibel. Wir wissen doch gar nichts von Jesus ohne Bibel. Ja. Wir wissen gar nicht, wer er ist, wenn wir das Wort Gottes nicht hätten. Wir wüssten gar nichts von seiner Geschichte, wenn wir nicht nachlesen könnten von der ersten bis zur letzten Seite. Insofern meint das hier Jesus auch, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das ist die Kraft, das ist die Orientierung, das ist die innere Ausrichtung, gerade wo heute sozusagen der Fokus völlig außer Kurs geraten ist. Die allgemeine Gesellschaft weiß nicht mehr, wo es lang geht. Auch die Parteien wissen es nicht mehr. Die CDU weiß es nicht mehr. Ja, sie haben ein großes C drin, aber sie wissen nicht mehr, was das C bedeutet. Was das für eine Wirkung haben könnte auf ihre Politik. Ja, gerade die CDU ist mit zuständig für Ehe für alle. Ja, die Frau Merkel hat es mit eingeführt. Das ist, da ist also nicht bleibt in mir, sondern bleibt in der Welt. Jagt der Welt nach, was sie will und wünscht. Das wollen wir tun. Ja, die Umfragen sind heute das Maß aller Dinge. Danach richtet sich die Politik. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, jetzt kommt eine großartige Verheißung, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Da gab es einmal einen esoterischen Therapeuten in Kempten. Wir kannten uns ein bisschen und er hat zu jemandem, ein Freund von uns, der sich so ein tolles französisches Auto wünschte, ein Citroën, aber kein Geld hatte. Und er hatte auch Kontakt zu diesem esoterischen Therapeuten. Und da hat der Therapeut ihm gesagt, du bist doch Christ, du glaubst doch. Und die Bibel sagt, alles, was du bittest, wirst du empfangen. Ja? Bitte doch Gott, dass er dir einen Zitronen schenkt. Er hat ihn tatsächlich gekriegt, aber auf andere Weise. Das hat mit dem Wort hier nichts zu tun. Also, ihr werdet bitten, was ihr wollt, setzt voraus, dass wir nicht mehr die sind, die wir waren. Die nicht mehr in diesem alten Wunschraster drin sind, das jeder Mensch von Natur aus hat. Ja, dicken Wagen, tolles Haus, Sexfrau und so weiter, ja, damit es richtig rund geht im Leben. Das will der natürliche, der unerlöste Mensch. Und Jesus sagt hier, ihr wollt jetzt anders. Eure Prioritäten verändern sich. Ihr wollt eben nicht mehr irgendeinen Luxus, sondern ihr wollt, dass das Reich Gottes vorankommt in eurer Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Dass das Reich Gottes, das ist euer Hauptanliegen, dass das Reich Gottes wächst und dass es euch erreicht und formt und erfüllt. Und darum können wir bitten, was wir wollen, in diesem Sinn, weil wir das bitten, was Gott gefällt und was Gott will. Das bitten wir auch. Darum dürfen wir für alle Menschen beten, für unsere Kinder beten, für unsere Ehepartner beten, die nicht gläubig sind, oder für Krisen in den Gemeinden beten, für die Pastoren, für die Gemeindeleitungen. Wir dürfen für sie beten und bitten, dass Gott sich in ihnen verherrlicht und sie die Gewissheit des Glaubens durchtragen in einer so ungewissen Zeit. Darin, so sagt Jesus zum Schluss, darin wird mein Vater verherrlicht. Das liebt Gott, wenn ihr euch um sein Reich kümmert. Und Jesus, das kennen wir ja alle, das war mein Lieblingswort in jungen Jahren, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, da wird euch alles andere zufallen, wonach die Heiden trachten. Es ist ja nicht so, dass Gott uns sozusagen die Welt verbietet. Er schenkt uns es einfach so nebenbei, ohne dass wir uns groß bemüht haben. Wir haben oft in unseren jungen Jahren, wir haben Mieten gehabt, die waren so günstig, ja. Die waren außerordentlich günstig. Dadurch konnten wir als große Familie ein ganzes Haus einmal beziehen, weil uns der Vermieter einfach das sozusagen möglich gemacht hat. Gott schenkt uns so viel Gutes, auch heute auch an Gesundheit und vielem anderen, dass wir nicht zu kurz kommen, wenn wir nach seinem Reich trachten. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, dass wir viel lieben, dass wir sensibel miteinander umgehen, dass wir der Freude Gottes einen großen Echoraum geben in Gemeinde und Familie und persönlichem Leben. Wenn wir das tun, dann seid ihr meine Jünger. Dann seid ihr, so kann man das übersetzen, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und der Himmel hat schon angefangen, ein Stück weit hier auf der Erde. Ich wünsche uns diese Erfahrung, dass der Geist Gottes das vertieft und in euch, in uns allen verarbeitet und wir sensibel werden für die Gemeinschaft mit dem Herrn, mit Jesus Christus, der unser Weinstock und wir die Reben sind und viel Frucht bringen. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns mahnst und ermutigst zugleich. Wir danken dir, Herr, dass du einstehst für unser Heil und für die himmlische Welt. Dass du einstehst dafür, dass wir deine Herrlichkeit sehen werden. Und dass wir jetzt schon im Glauben Anteil haben an der Frucht des Geistes. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich zugleich, Herr, hilf uns, dass wir das ernst nehmen, dass wir von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Kräften und mit ganzem Verstand an dir und in dir bleiben und du in uns. Schenke, Herr, dass dieser Wille, der im Grunde immer gegen dich steht, unser menschlicher Wille, der gegen dich steht, verwandelt wird in einen Willen, der mit dir vereint ist. Herr, schenke uns einen heilsamen Prozess an dieser Stelle. Amen. Dürfte ich noch einen Akzent insofern hinzusetzen, dass wir uns vielleicht in kleinen Gruppen 2, 3 Leute zusammensetzen und dass wir einfach füreinander beten. Ja, dass dieses Geschehen, dieses Bleiben im Herrn, dass uns das neu beseelt, neu erfüllt und dass wir darin neu miteinander gestärkt werden.